Tanzen, Essen, Trinken, Gespräche, Fröhlichkeit und Dankbarkeit auch Gott gegenüber, das sind so Begriffe, die für eine Hochzeit stehen. Und wie schön es ist, eine Hochzeit zu feiern, haben wir als Gemeinde vorletzte Woche erlebt, als Salome und Travis geheiratet haben. Und wenn ein Paar heiratet, dann liegt spürbar Liebe in der Luft und alle freuen sich mit. Heute geht es im Gottesdienst auch um eine Hochzeit, nicht in Zofingen, aber in Galiläa im Norden von Israel. Und was dort dann passiert, davon hören wir später. Wir haben gerade gesungen, sei willkommen, Herr. Aber das andere gilt genauso. Gott heißt uns willkommen. Und darum feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, heute heißen wir Stefan bei uns willkommen. Schön, dass du da bist, Stefan, und wir beten. Wir sind hier, um gemeinsam dich zu ehren. Dich, unseren Gott, der du ein Liebhaber des Lebens bist. Du freust dich mit, wenn Menschen sich freuen. Und du weinst mit, wenn Menschen traurig sind. Als Liebhaber des Lebens begleitest du uns. So erfahren wir dich als den, der hilfreich mit uns geht. Du weißt, aus welchen Lebenssituationen wir heute gekommen sind. Wir können zu dir kommen, so wie wir sind. Das tut gut, denn so müssen wir nichts vortäuschen. Öffne uns für deine Gegenwart, damit wir dich erfahren und gesegnet werden von deiner Liebe. Amen. Ja, wir singen nun ein paar Lieder. Wir loben damit Gott als unseren Schöpfer und als den, der uns das Leben gegeben hat und unser Leben heil machen will. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 15, die Verse 5 bis 11. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe, die verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Mit dem nächsten Lied singen wir, loben wir Gott, den Schöpfer, der mit uns ist. Elohim. Ich lese den Predigttext, der steht im Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Im Flyer ist dieser Text abgedruckt und danach freuen wir uns auf die Predigt von dir, Stefan. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagt die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr: Was hat das mit dir und mir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was immer er euch sagt, das tut. Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge. Die fassten je 2 bis 3 Maß. Jesus sagt zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben. Und er sagt zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt dem Speisemeister davon. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser kostete, das zu Wein geworden war, und nicht wusste, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und sagt zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken sind, den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Heute, liebe Geschwister durch Christus, hören wir auf eine Festgeschichte, auf eine Tischgeschichte. Es geht um Wein, es geht um Festfreude. Jesus will nicht, dass wir ein Leben ohne Freude haben. Jesus hat nicht gern, wenn die Festfreude abreißt. Ich finde, das ist so eine berührende, wunderbare, tiefsinnige Geschichte, die wir eben gerade gelesen, gehört haben. Gar eine Geschichte voller Lebenstrunkenheit. Jesus verlängert, vertieft, verbreitet den Festgenuss. Jesus und seine Freunde nehmen am prallen Leben teil. Sie feiern begeistert mit an einer Hochzeit. Jesus freut es, wenn Menschen fröhlich sind. Zu beachten ist, der Text ist nicht einfach so ein Füller zwischen 2 grossen Reden, die Jesus hält. Sie haben ja mal ein bisschen an einem Fest teilgenommen. Sondern es ist eigentlich ein Programmtext. Nach dem grossen Johannesprolog ist es so wie das Exposé. In dieser Geschichte wird dargestellt, um was es nachher in der ganzen Geschichte von Jesus geht. Jesus bringt Freude ins Leben. Ist sehr ein bekannter Text, aber ich hoffe, dass er uns heute auch wieder ein bisschen zur Lebensfreude anstiftet, auch zum Glauben. Zuerst der Gedanke. Von dem, was Jesus macht, profitieren eigentlich ganz verschiedene, auf ganz verschiedene Art. Er selber, die Jünger, die ganze Festgemeinschaft, damit nicht einfach die Party viel zu früh vorbei ist. Aber, und das will ich zuerst benennen, das, was Jesus tut, nützt der einladenden Familie, nützt der Braut und dem Bräutigam. Es schützt sie nämlich vor Beschämung. Gesegnet sind die von uns, die helfen, die unterstützen, die einen Mantel ausbreiten, wenn andere Mangel erleben, Fehler machen, scheitern, schlicht nicht mehr weiter wissen, dass sie dann nicht bloßgestellt werden, dass nicht noch eins draufgegeben wird. Wohl uns, wenn man nicht rechthaberisch auf Menschen zeigt, ich habe es ja gewusst, wenn etwas misslingt, sondern wenn wir den Mantel von der Grosszügigkeit und von der Wärme auch tragen. Und ich finde, das ist noch mehr wert und schafft noch mehr Freude als ein paar Kisten Wein. Selig sind die, die spüren, wenn jemand den Schutz braucht, dass er nicht bloßgestellt wird. Und wenn wir uns bemühen, so wie es Gott macht, so wie es Jesus macht, andere liebend umhüllen. Eine zweite Bemerkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Hören von dieser Geschichte, wenn ihr den Dialog von Mutter und Sohn genau vor Augen habt. Ist eigentlich ein bisschen ein heikler Punkt von dieser Geschichte. Die Maria mischt sich da ziemlich stark ein. Ja klar, sie weiß, sie muss Jesus irgendwie machen lassen, aber sie sieht, dass etwas nicht gut kommt und versucht, so, ja, Vitamin B, den Sohn zu beeinflussen. Und dann ist eigentlich erschreckend, wie schroff Jesus seine Mutter abweist. Ich weiss nicht, ob wir auch schon darüber gestolpert sind. Er sagt nicht einmal, liebe Mama, das geht nicht, sondern er sagt, Frau, was hast du mit mir zu schaffen? So erweist sie eigentlich zurück, als wäre er nicht ihr Sohn. Und dann auch wieder eher seltsam, er blockt dann ab und sagt, weisst du, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Warte mal ab, bis meine Zeit kommt. Aber 3 Minuten später macht er ein Wunder. Spannungsvoll. Dann kommen seine messianischen Kräfte zur Entfaltung. Ich will jetzt über den Konflikt oder die spannungsvolle Szene zwischen Mutter und Sohn nicht eine halbe Theologie drauf bauen. Aber ich finde es schön, dass so Spannungen auch vorkommen in unseren heiligen Schriften. Der Sand im Getriebe, ich finde einfach wohltuend, menschlich. Natürlich will die Mutter auf Jesus Einfluss nehmen, obwohl sie ihn ja irgendwie auch machen lassen muss. Sie muss ihn loslassen, aber hat natürlich einen speziellen Einfluss auf ihn. Die familiären Beziehungen gehen weiter, auch in einer heiligen Familie, wenn Jesus erwachsen ist. Mir tut es gut, dass solche Sachen in der Bibel Platz finden. Gut, aber jetzt zum Kerngeschehen. Was passiert da? Ich habe natürlich auch bei den gescheiten Kommentatoren gelesen und der beste Satz, den ich gefunden habe, ist: Dies ist ein Luxuswunder. Der Ausdruck gefällt mir. Und die Gelehrten meinen dann, ja, die Speisung der 5000. Der grosse Fischfang am Anfang, wo die Jünger berufen worden sind von Jesus, wenn krank nicht geheilt werden. Das alles sind existenzielle Basiswunder. Die Leute haben Hunger. Jesus macht satt. Der Petrus und seine Kollegen sind wirtschaftlich wahrscheinlich ziemlich ausblutet gewesen und froh gewesen, um so einen riesen Fischfang zu ihren Schulden begleichen. Wenn Menschen aufgerichtet worden sind, die durch ihre Krankheit gar nicht mehr am Leben haben können teilnehmen, stigmatisiert, zerbrochene Herzen und Jesus holt sie wieder innen ins Leben. All das sind existenzielle Wunder. Aber das da sei ein Luxuswunder. Jesus vermehrt bloß ein bisschen die Festfreude. Ich weiss nicht, ob ihr die Einschätzung teilt. Natürlich, in dieser Geschichte muss es ja um mehr gehen, als dass wir einfach den Tipp daraus nehmen, etwa einmal noch ein Glas darüber raus trinken und dann kommen wir die Freude wieder zurück. Ich glaube, eben der Text stellt schon auch existenzielle Fragen an uns, nicht nur Luxusfragen, wie hast es du mit der Freude? Bist du zum Maschinenmensch geworden, der funktioniert und macht, was man von ihr, von ihm erwartet, Tag für Tag die Pflicht erfüllt? Oder verbreitest und kostest du Lebensfreude? Spürt man dir an, es gibt ein Leben, das sich lohnt? Und ich glaube, bei dieser Frage nach der Lebensfreude, nach dem, was unser Herz erfüllt, warum wir uns täglich immer wieder an die Arbeit machen und dranbleiben, ein Hinweis auf den göttlichen Lebensgeist, wo wir daran angeschlossen sein können, ob wir eine Quelle haben, die sprudelt in uns hinein. Wenn wir zu dieser Frage kommen, würde ich sagen, die Gelehrten irren, das ist nicht nur ein Luxuswunder. Freude empfinden können, Freude weitergeben, Freude ausstrahlen, das ist etwas sehr Zentrales. Und so lese ich die Geschichte auch ein bisschen als schelmischen Hinweis von den Autoren vom Johannesevangelium auf die Römer und auf die Griechen. Sonst hat man so gesagt, ja, die Römer, die kennen Bacchusfest. Die Römer, die haben eine Festkultur gehabt wie eine Frucht. Oder die Griechen, ihre Dionysuskult. Da kennt man x orgiastische Texte, wie die sich freuen am Leben und dabei übertreiben. Ich vermute, der Bericht vom Johannesevangelium sagt, bei Jesus gibt es im Fall Lebensfreude. Das ist nicht nur eine ernste Sache. Ein bisschen anders als die Römer und Griecher Porträt beschreiben. Aber auch wir haben wirklich Lebensfreude gefunden, wenn wir bei Jesus sind. Dann heisst das Leben nicht nur noch irgendwie Pflichten erfüllen, alle Fragen kanalisieren und abarbeiten und Regeln haben, was alles zu tun ist, sondern dann sind wir angeschlossen wie an einen inneren Brunnen der Freude. Und dann kann man natürlich beim Auslegen von so Geschichten sagen, ja, ist jetzt das mehr wortwörtlich zu nehmen oder ist jetzt das mehr symbolisch, geistig zu nehmen? Aber meistens ist die Frage falsch, weil beides irgendwie gilt. was will die Geschichte? Mich dünkt, am Schluss der Geschichte kommen wir eine spezielle Antwort über. Ganz am Schluss heisst es, das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also der Schreiber vom Johannesevangelium unterstreicht, das Wunder ist auch noch etwas, das über sich herausweist. Und das Wunder allein ist ja schon allerhand. Die 6 Krüge, die je etwa 100 Liter Wasser gefasst haben, also eine Menge von 600-700 Liter Wein, das Fest kann weitergehen, das ist allerhand. Und das Spannende ist, bei den Jüngern passiert noch mehr, als dass sie einfach freudig das Fest ein paar Stunden oder ein paar Tage mitfeiern können. Es heisst, sie haben durch das an Jesus glaubt. Sie haben angefangen ahnen und verstehen, dass Jesus eben mehr ist als einfach ein Zauberer, der Wasser in Wein verwandeln kann, sondern dass dahinter eine göttliche Kraft ist. Dass wenn sie bei dem Jesus sind, dass sie dann an die Quelle der Lebensfreude angeschlossen werden, dass der Jesus sie wieder heimbringt zu Gott zurück. Und so finde ich spannend, wie das Wunder, das Jesus tut, eigentlich wie bei verschiedenen Leuten verschiedene Auswirkungen gehabt haben. Wenn ich gesagt habe, die Familie selber, Bräutigam, Brut und die Familie, die sind einfach mal geschützt vor Peinlichkeit. Die Jünger und ein paar darüber aus haben durch das an Jesus angefangen zu glauben. Sie haben in Jesus der Christus gesehen. Für viele Gäste war es einfach, dass zum Glück das Fest nicht plötzlich vorbei war, dass sie froh haben weiterfeiern können. Sie haben zwar den Segen von der Tat von Jesus gespürt, aber Zusammenhänge dahinter sind ihnen auch ein Stück fremd geblieben. Und das dünkt mich, das ist aber wirklich typisch bei einem Wunder. Die einen erleben etwas und sagen, ich habe ein Wunder erlebt. Ich habe Gottes Kraft gespürt. Und ein anderer geht daran vorbei. Und für ihn wird das nicht zum Hinweis auf Gott. Aber für uns, wo wir die Geschichte später hören, gilt vor allem der Hinweis auch am Schluss vom Text. Bei Jesus, da gibt es Lebensfreude. Und zwar gerade dann, wenn du manchmal schon viel zu früh wieder spürst, dass die Freude verschwindet, dass die Energie abfließt, gerade dann kommt es darauf an, zu Jesus zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Es ist so der Effekt, wenn man in der Ferien war und denkt, jetzt sollte ich doch erholt sein, jetzt bin ich 2 Wochen am Meer oder in den Bergen und nach 3 Tagen arbeiten, bist schon wieder müde und dann nervt es dich umso mehr, weil du das Gefühl hast, du sollst erholt sein. Irgendwie so ist es auch mit dem Wunder von Jesus. Ja, da wäre doch ein Hochsieg. Da wäre doch Lebensfreude. Nur noch Festen und Feiern. Und jetzt droht die Festfreude schon ganz am Anfang vom Eheweg abzureissen. Das kann es ja nicht sein. Aber die Geschichte will sagen, es macht nichts. Gerade in so einem Moment dürfen wir zu Jesus kommen und ihn darum bitten, dass er uns wieder der Krug, der Lebenskrug mit seiner Freude erfüllt. Darum nochmal die Frage an dich. Wie hast du jetzt gerade so in dieser Lebensphase mit der Lebensfreude? Wie begleitet sie dich? Wie geht es dir, wenn du am Morgen aufstehst? Warum bleibst du dran? Weil du musst? Oder auf was kannst du dich freuen? Und so glaube ich, dass nur schon, dass das Eingeständnis, dass sich manchmal die Freude davon geschlichen hat, dass man sich ein bisschen vermisst, ein guter Schritt ist hin zu einem Stück Heilung. Dann können wir feststellen, ich hätte da Wasserkrüge, aber eigentlich müsste noch etwas anderes drin sein. Ich brauchte wieder göttliche Energie, göttliche Freude, um das zu machen, was mir anvertraut ist. Und dann dürfen wir Gott darum bitten, dass er uns das wieder wandelt. Über meinem Schreibtisch habe ich einen Spruch von Kurt Marti aufgehängt, der mich mal recht bewegt hat. Der Kurt Marti hat mal so salopp geschrieben, nicht eure Sünden waren zu groß, eure Lebendigkeit war zu klein. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Sünde nicht oftmals ein Problem kann sein, dass sich etwas zwischen mir und Gott oder zwischen anderen Menschen und mir geschoben hat und dann muss ich wirklich um Verzeihung bitten. Vergebung ist ein wichtiges Thema. Aber nicht alles im Leben hängt mit dem Thema Sünde oder Vergebung zusammen. Manchmal hat sich einfach der Wein davon geschlichen. Es wieder loslassen können, eine gewisse Leichtigkeit, dass ich mir wieder von Gott das geben lasse, was ich brauche. Dass ich mich einfach lieben lassen kann und verwöhnen lassen kann, damit die Freude nicht verloren geht. Solche Sachen will uns Jesus wieder gewähren, wenn wir zu ihm kommen. Wir dürfen bei ihm fragen, dass er unsere Wasserkrüge wieder in Wein verwandelt. Vielleicht passiert das nur schon an einem Spaziergang an so einem Tag wie heute, an einem Maientag. Du gehst an einem Kastanienbaum vorbei, an einem Holunder, an einem blühenden Obstbaum und dein Herz wird wieder berührt. Du staunst nämlich, wie Kinder spielen. Du nimmst dir Zeit, um das zu beobachten. Du machst Sachen, die dich nicht weiterbringen, wo deine To-Dos, was du alles musst, nicht verändern, aber du nimmst dir einen Raum, um dich beschenken lassen von Gott und um dich einfach zu freuen an dem, was Gott dir hinterlässt. Als ich diese Geschichte gelesen habe, sind mir auch wieder manche andere Bibeltexte in den Sinn gekommen. Es gibt nämlich schon viele Texte, wo uns verheißen ist, dass die Lebensfreude zurückkehrt oder etwas ganz Wichtiges ist. Freude in Fülle. Freut euch im Herrn alle Wege. Ich lebe und auch ihr sollt leben. Ich gebe ihnen vollkommene Freude. Sie werden lachen und jubeln. Sie werden sein wie Träumende. Und. Mir ist aufgefallen, dass es immer wieder so Freudverheißungen in der Bibel drin hat. Und mir ist schon klar, wenn wir uns auf das einlösen, Gott um die Freude bittet, es sind nicht alle Probleme gelöst. Der Stress, der Krieg, der Angst, die Sorgen, die wirtschaftlichen Fragen und, die drängen sich dann schon wieder rein. Die sind wegen dem nicht gelöst. Aber Gott verspricht, dass er unseren Weg wieder erneuern wird. Also, dass er auf unserem Weg die Freude wieder erneuern wird. Dass er unsere Herzen wieder tränken wird. Dass es zwischendurch einen Moment gibt, wo wir einfach aufschnaufen und strahlen, wo es unserem Herz gut geht, wo die Freude erneuert wird. Ich glaube, so eine Predigt sollte man nicht abschliessen mit dem traditionellen Wort, sondern mit Eis aufs Leben, Eis auf Freude, Brust. Ich lade ein zum Aufstehen, zu der Fürbitte und zum gemeinsamen Unser Vater. Du guter, gerechter Gott, deine Welt braucht Zuversicht und Hoffnung. Wir bitten dich jetzt für die, die ihr Leben hell ist, dass sie dich loben, aber auch für die, die im Schatten sind, dass wieder neu Licht auf sie fällt. Wir bitten für die, die fröhlich sind, dass ihr Lachen anderen Freude macht, aber auch für die Traurigen, dass sie wieder Lebensmut finden. Wir bitten für die Gesunden, dass sie Dank und Mitgefühl nicht verlieren. Und für die Kranken, dass sie ihre Schmerzen nicht bitter machen. Wir bitten für die Mutigen, dass sie nicht nachlassen im Widerstand gegen das Unrecht. Und für die Ängstlichen, dass sie sich anstecken lassen, wieder von Zuversicht und Mut. Guter Gott, lass uns ein Leben tiefe und reife gönnen, wenn wir traurig sind und wenn wir fröhlich sind, wenn wir krank oder gesund sind. Dann, wenn wir Angst haben und dann, wenn wir mutig sind. Danke bist du der Grund von unserer Freude. Und jetzt rufen wir dich an mit diesen Worten, die dein Sohn uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, danke Stefan für den Impuls, dass zum Glauben die Freude gehört in Christus, aber auch diese richtig existenzielle, die Lebensfreude, das nehmen wir mit. möchte ich aber schon jetzt euch verabschieden. Schön hatten wir diesen Gottesdienst mit den Liedern, mit der Predigt, mit euch, die ihr dabei wart. Ich wünsche euch schon jetzt eine gute Woche, Gottes Segen, und nehmt diese Freude mit von dem Predigttext und von der Predigt. Adieu miteinander.
Empfanget den Segen von Gott. Und nun geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig, zart. Haltet Ausschau nach der Liebe, Gottes Geist geleite euch. So segne euch der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.